Als ich das Video das erste Mal sah, ging es mir genauso wie dir. Ich habe ein paar Minuten da gesessen und war bewegt. Wir feiern die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Er ist gestorben, begraben worden und am dritten Tage auferstanden. Und es ist mit Recht das absolute Highlight, das wir als Christen, als Kirche überhaupt feiern können. Und ich weiß nicht, wie lange du schon auf dieser Erde unterwegs bist, wie viel Ostern du schon gefeiert hast, wie oft du schon gesagt hast, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Darin liegt natürlich auch ein unheimlicher Trost, nämlich die Botschaft, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass Jesus dem Tod seine Kraft genommen hat. Es ist aber tatsächlich so, dass wir alle mit dieser Frage trotzdem existenziell ringen und uns das gar nicht so leicht fällt, das zu hören. Man kann das natürlich einfach so sagen. Man kann sagen, der Herr ist auferstanden, und man kann sich hineinnehmen lassen in diesen Sog der Begeisterung, und du fragst dich, warum bin ich nicht jetzt begeistert? Ich müsste doch mehr begeistert sein. Und so ging es mir auch ein bisschen, vor allen Dingen, wenn du jetzt schon länger unterwegs bist und eben doch auch erlebt hast vielleicht schon, was dir durch den Tod auch genommen wird und die Realität des Todes möglicherweise schon ganz bewusst auch erlebt hast. Natürlich trägt die Hoffnung der Auferstehung darüber hinaus, aber du spürst vielleicht, dass das eine gewisse Ambivalenz ist, dass das dich schon, also mich jedenfalls, immer wieder herausfordert. Gut, ich stehe berufsmäßig relativ häufig neben dem Sarg. Ich habe eigentlich praktisch ständig damit zu tun, dass Menschen trauern und von jemandem Abschied nehmen müssen. Und immer wieder stehe ich dann daneben und denke mir, spannend, an dieser Grenze zwischen Leben und Tod zu stehen und zu glauben, ja, aber mit dem Tod ist nicht alles aus. Und als ich dachte, dass wir heute Ostern feiern und diese Hoffnung der Auferstehung proklamieren wollen, da habe ich mich und mit mir auch meine Mitstreiter doch nochmal in die Pflicht genommen, mich zu fragen, was hat die Hoffnung der Auferstehung eigentlich wirklich mit meinem Leben zu tun? Außer, dass ich das Glaubensbekenntnis sprechen kann und die richtigen Antworten geben kann. Was hat es wirklich mit meinem Leben zu tun? Wie erlebe ich die Kraft der Auferstehung jeden Tag, 24 Stunden, 7 Tage die Woche? Vielleicht der eine oder andere wird sagen, ja, heute Morgen, als der Wecker klingelte, brauchte ich die Kraft der Auferstehung. Da habe ich mir gedacht, oh, das Bett, das hat ja so einen Magneten, da bleibe ich doch am liebsten liegen im Bett. Und muss das jetzt sein, dass ich jetzt aufstehe? Ja, aber für manche Leute ist das wirklich so, die Kraft der Auferstehung brauchst du nur dann. Und ansonsten kommst du ganz gut durch den Tag und ganz gut durch dein Leben und hast auch alles beieinander. Und es ist eigentlich eine Botschaft, die vielleicht gar nicht so viel mit dir zu tun hat. Und weil das aber ein Thema ist, das uns bewegen kann und bewegen soll, und weil da ein großes Geheimnis da drin liegt, wenn Paulus zum Beispiel sagt, kleiner Sneak Peek, also kleiner Vorgriff auf das, was noch kommen will, dieselbe Kraft, mit der der Vater Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in uns, die wir Jesus nachfolgen. Dieselbe Kraft. Wenn du schon mal neben einem Menschen gestanden bist, der tot ist, dann ist dir klar, das muss schon eine gewaltige Kraft sein, um den wieder lebendig zu machen. Oder an einer anderen Stelle, und das ist so ein bisschen auch die, der Leitvers für diese Serie, wo Paulus sagt, ich möchte ihn und die Kraft seiner Auferstehung kennenlernen. Also diese Verse haben mich jedenfalls dazu gebracht, zu sagen und zu fragen, hey Jesus, gibt es vielleicht etwas, was ich in meinem Leben bisher verpasst habe, wo ich in meinem Leben vielleicht etwas erleben kann, was ich so bisher nicht gesehen habe, in dieser Tiefe nicht wahrgenommen habe? Und du kannst dich darauf freuen. Wir entfalten das in 5 Sonntagen, die kommenden Sonntage. Und wenn du mehr hören willst, komm einfach, schalte dich ein, sei dabei, höre, was das auf sich hat. Und heute möchte ich eine Grundlage legen. Und diese Grundlage ist deshalb wichtig, weil wir natürlich nur über etwas reden können, das wirklich stattgefunden hat. Keine Fantasie, keine Einbildung, kein Hirngespinst, keine Lüge, kein religiöser Dusel, sondern historisch nachprüfbar. Und da ist es Paulus, dem es wichtig ist, es einmal zusammenhängend seiner Gemeinde zu schreiben. Und im Grunde bin ich total dankbar, dass er das gemacht hat, weil das hilft uns heute, darüber zu reden von jemandem, der Autorität hat und der noch nah genug dran war, um uns zu sagen, wie es wirklich war. Und wir nehmen uns hinein in einen Brief, den er an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat, den ersten Brief im 15. Kapitel. Und da öffnet er den Brief mit den Worten, liebe Geschwister, liebe Schwestern und Brüder, ich möchte noch einmal auf die Kernaussage meiner Botschaft zu sprechen kommen, die ich euch verkündigt habe. Und dieses Wort Kernaussage ist letztlich das, worum es heute geht. Dass Jesus von den Toten auferstanden ist, ist die Kernaussage von allem, was wir glauben. Darauf läuft es hinaus. Wir können über viele Dinge streiten. Wir können darüber streiten, wie wir die Bibel sehen. Wir können darüber streiten, wie wir die Kirche sehen. Wir können darüber streiten, über theologische Fragen können wir streiten und auch möglicherweise unterschiedlicher Meinung sein. Aber das, was im Grunde alles rumgerissen hat und alles auf den Kopf gestellt hat, ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und die Berichte, die uns gegeben werden, sind so authentisch, weil sie einfach total ehrlich sind mit dem, was passiert ist. Und es ist wirklich so gewesen, keiner stand am Grab 3 Tage später und hat von 10 runtergezählt. 10, 9, 8, 7, 6, 5... Engel, Buh, Stein, Roll, Zack, Bumm, so wie sie es erwartet haben. Keiner hatte das erwartet. Für alle war mit der Kreuzigung der Ofen aus und Jesus tot. Und auch realistischerweise, wenn jemand tot ist, ist er tot. Keiner hat damit gerechnet und tatsächlich startet man auch keine Bewegung so, weil die Bewegung war am Ende. Die Leute waren nicht mehr bewegt, sie haben sich sogar verschlossen und waren voller Angst und voller Zweifel und voller auch Selbstvorwürfe, weil sie es so in Sack gehauen haben, weil sie so schändlich Jesus verlassen haben. Und Paulus sagt, die Kernaussage, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen, die Kernaussage meiner Botschaft. Und das ist wichtig, wenn du irgendwo drauf stehen willst, musst du prüfen, ist das wirklich wahr? Und er sagt, ihr habt sie nicht nur angenommen, sondern auch euer Leben darauf gegründet, was die Rettung für jeden von euch bedeutete. Also nicht nur annehmen, sondern auch sein Leben darauf gründen. Christus ist für uns und unsere Schuld gestorben, wie die Schrift schon Jahrhunderte zuvor angekündigt hat. Jesus hat mit seinem Tod eine Prophetie erfüllt, die in der hebräischen Bibel an ganz vielen Stellen vorhergesagt wurde. Zu einem Zeitpunkt, wo auch Kreuzigung noch überhaupt keine Art war, wie man Menschen umgebracht hat, wurde in der hebräischen Bibel schon vorausgesagt, dass er so sterben wird. Er wurde begraben und auch das hat die Heilige Schrift bereits im Voraus beschrieben. Ich erspare euch heute jetzt die ganzen Referenzen in der hebräischen Bibel. Wenn ihr das lesen würdet, würdet ihr direkt mal vom Stuhl fallen vor lauter Begeisterung. Aber das wäre jetzt ein Seminar von einer Woche, um das alles nachzugucken, was da im Einzelnen alles in der hebräischen Bibel gesagt wird und wie sich das auf Jesus bezieht. Der hat ja auch seinen Jüngern da nochmal versucht, das alles auseinanderzulegen. Darum geht es heute nicht, sondern es geht darum, was Paulus uns im 1. Korintherbrief Kapitel 15 schreibt. Jesus ist am dritten Tage auferstanden und erschien Kephas und dann allen 12 Aposteln. Erschienen. Und Paulus sagt mit anderen Worten, ihr Korinther, das, was ich euch erzähle, ist kein Mythos, sondern es gibt Menschen, die das wirklich erlebt haben, die das bezeugen können. Kephas, Petrus, dann den 12 Aposteln, schließlich über 500 Leuten auf einmal, von denen die meisten noch leben. Kannst du hingehen, kannst die fragen, sagt Paulus zu den Korinthern. Weiter erschien er Jakobus, dann den 12 auf einmal, auferstanden und erschienen. Kein Mythos, historisch belegt. Und hey, es ist deshalb so beeindruckend, weil die Leute es sich nicht ausgedacht haben, weil, wenn du in den Evangelien liest, alle das nicht erwartet haben. Alle waren erschüttert. Sie haben sogar gesagt, nee, als die Frauen dann da gegangen sind und gesagt haben, was sie alles erfahren haben am Grab, hey, ihr habt vielleicht irgendwie, seid ihr jetzt etwas überspannt, eure Nerven sind blank, ich verstehe das alles. Kommt jetzt mal runter wieder, ja, beruhigt euch. Wäre schön, wenn es so wäre. Aber was ich heute sagen möchte, und das ist etwas für dich, der du schon Jesus nachfolgst, und für dich, der du vielleicht heute überlegst, diesen Schritt zu tun: Die Auferstehung Jesu Christi ist das Fundament, auf dem wir stehen. Und es ist deshalb auch so, weil die Bibel, wo ja viele von uns sagen, wir stehen auf der Bibel, wir stehen auf dem Wort Gottes. Die gab es damals noch nicht, als Jesus auferstanden ist. Und die Bewegung, die Jesus gestartet hat, hat er gestartet, weil er von den Toten auferstanden ist. Dieses Wort Gottes ist enorm wichtig, und ich lese euch da ja deswegen auch heute drin vor, draus vor, weil es uns Orientierung gibt, weil es uns immer wieder berichtet, was im Grunde gesagt wurde. Aber angefangen hat alles nicht mit einer Bibel, die irgendwo runtergefallen ist, wo die Leute gesagt haben, so, das müssen wir jetzt so machen, sondern angefangen ist es mit jemandem, der nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist. Wichtig, sagt Paulus, ist, dass die Botschaft von der Auferstehung zu einem festen Bestandteil eures Glaubens geworden ist. So, also im Grunde sagt Paulus nichts anderes wie, guck mal, wo du drauf stehst, und wenn es schwankt, vielleicht stehst du nicht auf dem richtigen Fundament, vielleicht brauchst du ein anderes Fundament, auf dem du stehen kannst. Vielleicht solltest du dir ein Fundament suchen, das nicht schwankt. Ich biete dir eins an, das Fundament, auf dem du dein Leben gründen kannst, ist: Jesus ist von den Toten auferstanden. Worauf stehst du? Das Fundament ist das, was Christus getan hat. Das Fundament ist nicht, was du tust, was du getan hast, was du überhaupt jemals tun kannst. Das Fundament ist, was er getan hat. Nun aber, und du bist in guter Gesellschaft, gab es Zweifel an der Auferstehung. Auch schon in der Gemeinde in Korinth haben sie das bezweifelt und haben gesagt, ja, wir wissen es nicht so richtig. Kann man das überhaupt wissen? Bist du überhaupt ein vertrauenswürdiger Zeuge? Und Paulus sagt, okay, gut, also wenn du Zweifel hast, dann sei aber ehrlich und denke deine Zweifel zu Ende. Also wenn du irgendwie etwas sagst, dann streng dein Hirn wenigstens so an, dass du nachdenkst und es logisch bis zum Ende durchdenkst, was das dann letztlich bedeuten würde. Und Paulus argumentiert so, lässt sich auf diese Zweifel ein. Also im Grunde ist es okay, wenn du Zweifel hast, und ich muss sagen, ich habe öfters mal Zweifel. Und dann lese ich das, und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann haben wir nur leeres Zeugs geredet. Und euer Glaube ist nicht weniger hohl. Also wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sollten wir jetzt hier einen Punkt machen, die Lichter ausschalten und nach Hause gehen. Weil wir reden leeres Zeugs und der Glaube ist hohl. Siehst du, das ist das Fundament. Oder wenn du kein Fundament hast, dann hast du eben auch nichts. Falsche Verkündigung, falscher Glaube. Außerdem wären wir falsche Zeugen, Lügner. Lügen, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hätte, obwohl er es doch gar nicht getan hat. Also wir behaupten etwas, was gar nicht stimmt. Meine Glaubwürdigkeit ist in Frage gestellt, sagt der Apostel Paulus. Ich stelle mich darunter, dann bin ich also ein Lügner und meine Glaubwürdigkeit ist in Frage gestellt. Nein, wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Aber wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nichts wert und ihr steckt noch bis zum Hals in euren alten Sünden. Selbst die Erlösung ist dann nicht, hat dann nicht stattgefunden. Auch wären alle die, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, für immer verloren. Geh mal auf diese ganzen Friedhöfe und lies mal, was da steht. Wenn du so denkst, alles Quatsch. Aber der Paulus, der sagt nicht, komm, strengt euch an, nicht zweifeln, sondern er argumentiert und er sagt, wenn du zweifelst, dann zweifle konsequent. Dann lass uns essen und trinken und eine Sause machen, denn morgen sind wir tot. Aber dann kommt diese große Wendung in seinem Brief, wo er sagt, doch es verhält sich ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Paulus führt diese Zweifel zur Klarheit und er sagt, doch, nun aber, tatsächlich, es verhält sich ganz anders. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihm gestorben sind, auferstehen werden. Und was er im Grunde sagt, ist, Auferstehung ist keine Reparatur. Auferstehung ist nicht ein Pflästerchen, das wir uns irgendwie als Trost irgendwo hinkleben, wie so ein Trostpflaster. Auferstehung oder diese Geschichte mit der Auferstehung ist nicht ein Wunsch, dass wir irgendwie ein Upgrade bekommen, dass wir bisher Holzklasse geflogen sind und jetzt Business Class oder gar Erste Klasse fliegen wollen. Wir alle lieben natürlich Verbesserungen, wir alle lieben Optimierung, wir alle lieben Reparaturen, aber wenn wir über das Thema Auferstehung reden, reden wir über Transformation, wir reden über tiefe Veränderung. Wir reden über die Veränderung schlechthin. Wir sind Optimierungsleute. Mehr Schlaf, bessere Ernährung, optimiertes Beten, effizienteres Christsein, mehr Glauben. Aber das, was Paulus sagt, ist, er macht nicht das Alte besser. Er macht nicht das Alte schöner und hübscher, sondern er schenkt etwas Neues, das aus dem Sterben des Alten erwächst. Transformation und Veränderung. Ich bin ja gar nicht so schlecht, komm, jetzt strenge ich mich an, jetzt werde ich ein bisschen besser. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Was, wenn wir bei der Botschaft der Auferstehung es nicht um Verbesserung geht, sondern um Sterben und Auferstehung? Was, wenn es mit der Botschaft der Auferstehung nicht um Heilung geht, sondern um Sterben und Auferstehung? Sterben und Auferstehung, sagt Paulus, ist der Weg zur Veränderung, zur tiefen Veränderung. Und was muss sterben und was soll auferstehen? Er sagt, das Vergängliche wird auferstehen unvergänglich, das Unansehnliche wird auferstehen in Herrlichkeit, das Schwache wird auferstehen in Kraft, das Seelische wird auferstehen in geistlich. Und dann sagt ihr, Leute, ich will euch nochmal ein Beispiel geben, damit ihr das begreift. Was du säst, Weizen oder sonst eine Getreideart, hat nichts von dem Aussehen der künftigen Pflanze. Das sind Samenkörner, weiter nichts. Und meine Aufgabe ist nicht, die Pflanze zu erfinden, die danach entsteht. Meine Aufgabe ist nicht, zu versuchen zu kontrollieren, was danach passiert, sondern meine Aufgabe ist, wie es in diesem Video auch gesagt wurde am Anfang, loszulassen und den Samenkorn in die Erde zu legen. Was muss in dir sterben? Was musst du loslassen, damit Neues entsteht? Paulus macht so eine Übersicht, er sagt das Vergängliche, das Schwache, das Seelische, das Unansehnliche. Wir sind hauptsächlich mit solchen Dingen umgeben, wo wir alle unsere Hoffnung und alle unsere Sicherheit vernehmen. Und Paulus sagt, wenn du in diese Kraft der Auferstehung hineingehen möchtest, dann um wirkliche Transformation, wirkliche Veränderung erleben möchtest, dann musst du loslassen. Und Gott erfindet dann etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Unsere Aufgabe ist nicht Planung. Was kann werden? Wie soll das dann sein? Sondern unsere Aufgabe ist Hingabe. Und dann sagt Paulus noch ein Beispiel, dass ihr das einfach kapiert. Es gibt ganz unterschiedliche Körper. Er zählt dann Tiere auf, er zählt die Himmelskörper auf, er zählt die unterschiedlichen Pflanzen auf. Erstaunt, er sagt, Gott ist in seiner Schöpfung schon so unendlich kreativ. Ja, jemand hat mal gesagt, Gott muss Humor haben, wenn er das Känguru entwickelt. Er dachte, wahrscheinlich hatten sie da oben einen Riesenspaß, als sie das Känguru geschaffen haben. Oder andere seltsame Tiere, wo du einfach sagst, ja, Gott ist so kreativ. Und du kannst, wenn du da überhaupt mal drüber nachdenkst, auch sagen, ja, wie fantastisch muss dein Gott sein? Und genau das sagt Paulus. Unsere Aufgabe ist aber nicht, jetzt Gott diese Kreativität vorzuschreiben, was draus werden kann und werden soll, sondern unsere Aufgabe ist, das Samenkorn in die Erde zu legen und loszulassen. Denn wer sich nur verändern will, um sich zu erhalten, der ist noch nicht beim Samenkorn. Und ich muss für mich sagen, da ertappe ich mich öfters mal, dass ich mich verändern möchte, um ein besserer Mensch zu sein, um mich selbst zu erhalten, um vor mir zu bestehen oder dem Urteil anderer zu bestehen. Aber das ist nicht der Weg, den Jesus mich eingeladen hat. Er hat nicht gesagt, ich möchte dich besser machen, sondern er hat gesagt, ich möchte dich lebendig machen. Ich möchte, dass du auferstehst. Du hast doch gar keine Vorstellung davon, was durch dein Leben geschehen kann, wenn du das anfängst zu begreifen, dass diese Kraft in dir wirksam ist. Und echte Erneuerung erfordert, das Alte wirklich loszulassen. Ich denke immer manchmal auch so, ich komme aus einer 40, 45 Jahre Geschichte, wo ich Gemeinde leite, und da gab es immer wieder so Erneuerungsbewegungen, und diese Erneuerungsbewegungen innerhalb der Kirche, katholisch, evangelisch, wo auch immer, die haben immer nach demselben Prinzip funktioniert: Komm, lass es uns irgendwie optimieren, lass uns noch ein bisschen mehr Weltgeist, lass uns noch ein bisschen mehr schick und cool und dies und das sein, lass uns optimieren, lass uns, damit wir uns erhalten und alle. Keiner hatte den Mut zu sagen, ja, aber das, was wir jetzt gerade machen, funktioniert so nicht mehr. Und dann brachte mich meine Überlegung für heute zu einer Geschichte, die ich schon oft gepredigt habe, eine meiner Lieblingsgeschichten. Und weil du dich fragst, okay, was hat denn das jetzt wirklich mit mir zu tun? Ich habe es immer noch nicht gecheckt. Da habe ich mir gedacht, das ist, so habe ich diese Geschichte noch nie gelesen. Matthäus Evangelium Kapitel 18 sagen ein paar Leute zu Jesus, ein Schriftgelehrter ist total begeistert und sagt, Mensch, Jesus, das ist cool, war von seinen Worten begeistert. Und dann sagt er, ich werde mit dir gehen, egal wohin du gehst. Und dann sagt Jesus, du hast es noch nicht wirklich verstanden. Bist du dir im Klaren, was das heißt? Bist du dir im Klaren, was das heißt, mit mir zu gehen? Das heißt, dass du heute Nacht nicht weißt, wo du schlafen kannst, wo du übernachten kannst. Das heißt, dass du mit mir, ja, wie so ein Vagabund durch die Gegend ziehst. Der andere sagt, Meister, ich komme zurück. Der meldet sich ab. Ein anderer Jünger meldet sich ab bei Jesus und sagt, Meister, ich komme zurück, wenn mein Vater gestorben ist und ich alles erledigt habe. Doch Jesus war damit nicht einverstanden. Er sagt, lass andere sich darum kümmern, bleib du bei mir. Lass das los. Bleib du bei mir. Lass die anderen darum kümmern. Und endlich konnte er zusammen mit seinen Jüngern ins Boot steigen. Er legte sich ins Heck und schlief sofort ein. Und das ist ein so schönes Bild für, also ein Vorbild für das, was letztlich im Tod und in der Auferstehung passiert. Denn im Grunde ist es jeden Morgen auch so, wenn du aufwachst, ist das ein Wunder für sich, dass du nicht eingeschlafen bist und nicht mehr aufwachst. Das ist ein Wunder für sich. Jeden Morgen dürftest du eigentlich aus dem Bett springen und sagen, Herr, es ist ein neuer Tag. Ich freue mich so, ich feiere die Auferstehung. Ich bin nicht im Schlaf geblieben, ich bin nicht eingeschlafen, wie man ja auch so sagt, er ist friedlich eingeschlafen, sondern ich bin aufgewacht. Also Jesus schläft hier ein. Mitten auf dem See erfasst sie ein Sturm, der die Wellen wie bei einem Erdbeben auftürmt. Solche Gewalt war das kleine Schiff nicht gewachsen. Wir haben schon viel über diese Geschichte geredet, aber ich möchte, dass du das nochmal ganz kurz für dich hineinnimmst. Dieses Boot ist 8 Meter lang, da sind 15 Leute drin und diese Berge führen dazu, dass immer wieder solche Winde entstehen und solche Wahnsinnsstürme, die See aufwühlen. Und jetzt sind sie in diesen gewaltigen Sturm geraten und es ist so schlimm, dass das Boot sich mit Wasser füllt und dieses auch 8 Meter lange Boot nicht diesem Sturm gewachsen ist. Und in Panik wecken die Jünger Jesus und flehen ihn an. Sie wecken ihn auf. Herr, rette uns, wir gehen unter. Kannst du dir das vorstellen? Also du bist jetzt praktisch, das geht jetzt nicht mehr um eine akademische Überlegung. Ja, ich brauche ja eigentlich keine Angst zu haben, weil der Tod ist ja überwunden und Jesus ist ja von den Toten auferstanden. Nein, und das wird dir genauso gehen und geht dir möglicherweise mehrmals am Tag so, dass du Angst hast, dass du Panik kriegst. Dass du denkst, das war's jetzt. Ja, und das muss ja nicht schon, dass du dich um den Baum wickelst mit deinem Auto sein. Das kann ja sein, dass du dich einfach unsterblich blamierst. Dass du am liebsten dich verstecken möchtest. Dass du irgendeine Nachricht bekommst, eine Diagnose, dein Kontoauszug, was auch immer, dich in Panik versetzt. Herr, rette uns, wir vergehen. Und weißt du, was das Spannende ist? Und das ist mir, habe ich dann plötzlich gesehen. Also Sturm, nicht Stille, Sturm, so schlimm, dass das Boot zu sinken droht, Wellen so hoch, dass das alles über das Boot drüber geht, panische Jünger, 15 Männer und Jesus schläft hinten und steht auf oder wacht auf. Und in diesem Sturm in dieser Panik, das ist noch nicht zu Ende, ist noch keine Stille eingetreten. Wir lesen immer das so schnell weiter und denken uns, ja, es ist wunderbar, es ist toll, super, gut ausgegangen, ach, bin ich froh. Das wissen die ja noch nicht, wie es ausgeht, als sie da drin stecken. Und du weißt ja auch noch nicht, wie es ausgeht, der du gerade da drin steckst. Du weißt es ja nicht. Schön würden, wenn wir es wissen würden, aber wir wissen es nicht. Und in dieser Panik sagt Jesus, warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so wenig? Ich glaube nicht, dass das Jesus so leise gesagt hat, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, weil es war ja Sturm und die anderen haben geschrien. Vermutlich hat das Jesus so laut geschrien, aber in diese Panik hinein, in diesem Sturm, und das ist die Kraft der Auferstehung. Das ist das, wo Jesus in dein Leben hineinkommt. Warum hast du Angst? Vertraust du mir so wenig? Und Jesus sagt das, bevor er aufersteht. Da liegt er noch im Boot, ist gerade aufgewacht und spricht in deine Panik, in deine Angst, in deine Furcht, in deine Verzweiflung. Spricht da rein. Der Weg der tiefen Veränderung ist nicht der Weg der Kontrolle, sondern der Weg des Loslassens. Das ist das, was Jesus sagt. Vertraust du mir so wenig? Nee, Jesus, ich vertraue dir, ich vertraue dir schon, aber nee, das geht zu weit. Diesen Bereich meines Lebens, den kann ich dir nicht anvertrauen. Nein, in diesem Bereich meines Lebens vertraue ich dir auch nicht. Nein, es könnte ja sein, dass du dann da irgendetwas machst, was mir nicht gefällt. Es könnte ja sein, dass du irgendetwas, um Gottes Willen, vertraue ich dir nicht. Aber die tiefe Veränderung kommt, wenn wir anfangen, Jesus zu vertrauen. Wenn wir das hören, warum hast du Angst? Du könntest ja sagen, ja Jesus, das ist eine dumme Frage. Schaust du nicht? Schau doch mal um dich herum. Wir sind gerade am Absaufen. Sagt Jesus, ja, das sehe ich. Ich bin mittendrin. Ich bin auch mittendrin. Und deswegen frage ich dich das. Bin ja bei dir. Warum hast du solche Angst? Ja, ich sterbe. Ja, warum hast du solche Angst? Ja, ich sterbe. Jesus, ja klar, warum hast du solche Angst? Vertraust du mir nicht? Ja, was wird denn dann sein? Warum hast du solche Angst? Vertraust du mir nicht? Vertraust du mir nicht? Vertraust du mir nicht? Und dann stand er auf, befahl dem Wind und den Wellen, sich zu legen. Und sofort hörte der Sturm auf. Und es wurde ganz still. Lukas sagt, es entstand eine große Stille. Eine große Stille. Ich weiß gar nicht, wie eine große Stille sein kann, aber ich hatte mal ein Erlebnis in dem Studio meines Schwagers. Das ist so ausgebaut, dass da die Akustik praktisch auf Null geht. Und du kommst in diesen Raum rein und du denkst dir, krass, wie still kann still sein. Große Stille. Und das ist das, was ich mir für dich wünsche in deinem Leben, dass du Jesus anerkennst als den Herrn der Herren, der nicht nur am Kreuz für dich gestorben ist, was für sich genommen schon fantastisch wäre, dass jemand bereit wäre, sein Leben zu geben als Opfer für deine Schuld, sondern dass er nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden ist, um mit dir durch dein Leben zu gehen. Denn Jesus fragt, warum hast du solche Angst? Vertraust du mir so wenig? Und die Menschen fragen, und du fragst vielleicht, was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein Mensch, dieser Jesus? Und der Schlüssel zu der Veränderung in deinem Leben ist, dass du eine Antwort gibst auf diese Frage: Was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein Mensch? Und die Antwort, die du gibst, ist entscheidend für alles, was du danach erleben wirst. Die Antwort, die du darauf gibst, ist entscheidend für die Veränderung, mit der dein Leben sich verändern kann. Warum hast du solche Angst? Vertraust du mir so wenig? Herr, ich bete, dass du uns deine Liebe deutlich machst in dieser Geschichte, wie du in unserem Sturm schreist diese Worte: Warum hast du solche Angst? Vertraust du mir so wenig? Und ich möchte sagen, Herr, ich möchte dir mehr vertrauen. Ich möchte die Kraft deiner Auferstehung in meinem Leben erleben. Lass uns aufstehen und das letzte Lied singen und ihm damit antworten.